Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch.
Thilo Kössler im Gespräch mit dem Historiker Heinrich August Winkler.
Was ist der Westen? Was macht ihn aus? Schon die Fragestellung ist monumental. Und die Antwort ist es dann auch. Tausende Buchseiten hat Heinrich August Winkler gefüllt, um seinen Forschungsgegenstand auszuleuchten. Tausende Seiten, die schon jetzt, zu Lebzeiten des Historikers, fast wie ein selbsterschaffenes Denkmal wirken. Die Geschichte des Westens als Geschichte gemeinsamer Werte und Normen. Für ein solches Forschungsvorhaben braucht es Mut und sehr viel Fleiß. Der gehöre zu einem Wissenschaftlerleben eben dazu, bemerkt der Historiker im Zeitzeugengespräch fast schon lapidar. Er spricht aus Erfahrung. Geboren 1938 in Königsberg, Ostpreußen, wächst Winkler in einer Akademikerfamilie auf. Die Geschichtswissenschaft wurde ihm geradezu in die Wiege gelegt. Der Umzug 1944 nach Württemberg ist eine Rettung im letzten Moment. Flucht und Vertreibung bleiben der Familie erspart. Prägend dann die Studienjahre in Münster, Heidelberg, Tübingen. Fellowships an US-amerikanischen Elitehochschulen. Forschung und Lehre zunächst an der Freien Universität Berlin, 1972 die Professur für Neuere und Neueste Geschichte in Freiburg und 1991 schließlich der Ruf an die Humboldt-Universität Berlin. Der Historiker an sich sei wohl ein backward-looking animal, ein zurückblickendes Tier, meint Winkler im Interview mit Thilo Kössler. Und doch beschreibt es ihn selbst nicht zutreffend. Politische Gegenwart und Debatte interessieren ihn dafür viel zu sehr.
Meine kontinuierliche Erinnerung beginnt in dem Augenblick, als wir Anfang August 1944 Ostpreußen verlassen durften. Man muss das wirklich unterstreichen, dieses Durften, das war fast ein Privileg.
Herkunft und frühe Prägungen.
Berlin-Zehlendorf, das Haus am Waldsee. Sehr idyllisch. Hier wollten Sie das Interview geben. Ich habe Sie jetzt wahrscheinlich gerade aus der Arbeit rausgerissen, Professor Winkler. Woran arbeiten Sie gerade?
Ich lese gerade in den eigenen Tagebüchern als Grundlage für eine autobiografische Skizze über meine politischen Prägungen und Begegnungen. Eine kurze Skizze meines Werdegangs als Historiker, die habe ich für einen Sammelband angefertigt. Und nachdem ich das geschrieben hatte, dachte ich, ich sollte das noch ein wenig ergänzen.
Haben Sie eigentlich einen Überblick, wie viele Bücher Sie geschrieben haben?
Ich habe das nicht genau durchgezählt, aber...
Ich habe irgendwo gelesen, 22, kann das hinhauen?
Das kommt hin und da lasse ich mal so ganz kleine Vorträge, die dann in Mini-Buchform erschienen sind, weg. So etwa dürfte das stimmen.
Ja, Hauptwerk... für das Sie ja auch so bekannt geworden sind, ist der Westen. Einmal der lange Weg nach Westen, zwei Bände, dann vier Bände, die Geschichte des Westens. Insgesamt fulminante 6000 Seiten. Wie schreiben Sie eigentlich?
Mit der Hand.
6000 Seiten mit der Hand. Mit Bleistift?
Mit einem Kuli.
Mit einem Kuli, den Sie am Küchentisch finden oder haben Sie einen speziellen Stift?
Nein, das sind ganz normale Kulis, an die ich mich so gewöhnt habe und das hat sich früh eingespielt.
Mhm. Womit ist eigentlich diese unglaubliche Energie und Schaffenskraft zu erklären? Ist das protestantisches Arbeitsethos? Ist das möglicherweise familiär geprägt oder ist das einfach nur beinharte Disziplin, die Sie sich auferlegen?
Die familiäre Tradition spielt sicher eine Rolle. Meine beiden Eltern waren Historiker. Mein Großvater mütterlicherseits war bereits Historiker. Ansonsten bin ich Spross einer evangelischen Pastorenfamilie väterlicherseits.
Insofern protestantisches Arbeitsethos passt schon.
Das legt diese Vermutung irgendwie nahe. Aber wenn man sich für Wissenschaft als Beruf entscheidet, ergibt sich das auch so.
Sie sind in Königsberg geboren, 1938, im heutigen Kaliningrad. Der Vater ist früh verstorben. Sie waren ein Jahr alt, wenn ich das richtig gelesen habe. Das heißt, die prägende Bezugsperson, das war Ihre Mutter.
Meine Mutter und ihre Mutter und die älteste Schwester meiner Mutter. Meine Mutter musste ihr Studium abschließen während des Zweiten Weltkriegs. Und so war die frühe Erziehung wesentlich auch eine Sache der ältesten Schwester meiner Mutter, die Bibliothekarin war an der Königsberger Universitätsbibliothek. Und in den Jahren, an die ich mich so erinnern kann, die Jahre 1943, 1944, die waren vor allem geprägt durch eine stark an der Bibel orientierte Erziehung. Und ich habe im Nachhinein auch den Verdacht, das war ganz absichtlich so angelegt, um mich gegen die NS-Ideologie zu immunisieren. Die Familie war sehr evangelisch-lutherisch, konservativ, preußisch geprägt, aber doch in deutlicher Distanz zum NS. Ich kriegte im Kindergarten einiges mit, da hing ein sogenanntes Führerbild. Ich erinnere mich an die Plakate vom Feind hört mit und der Warnung vor dem Kohlenklau und dergleichen und an Fahnen am 20. April, Hitlers Geburtstag, an Aufenthalte in Luftschutzkellern in Königsberg, in Berlin, Lichterfelde, wo meine Großmutter väterlicherseits lebte, dann in Ulm und Umgebung, wo wir seit August 1944 lebten. Meine kontinuierliche Erinnerung beginnt in dem Augenblick, als wir Anfang August 1944 Ostpreußen verlassen durften. Man muss das wirklich unterstreichen, dieses Durften. Das war fast ein Privileg. Meine Mutter hatte eine Stelle angeboten bekommen an einer ehemaligen evangelischen Internatsschule im Württembergischen, in Ursprung bei Schelkling. So kamen wir im August 1944 aus Königsberg heraus. Das heißt, uns blieb die schreckliche Erfahrung des Kriegsendes und der Vertreibung erspart.
Das war ja quasi wirklich im letzten Augenblick, bevor die Russen dann kamen und die Fluchtbewegung einsetzte, 1944.
Ja, es war vor allem noch ganz kurz vor der ersten großen Zerstörung Königsbergs durch einen Luftangriff. Die älteste Schwester meiner Mutter ist buchstäblich in den letzten Tagen vor der Kapitulation noch aus Königsberg herausgekommen auf dem Seeweg und hat das Kriegsende dann auch im Württembergischen erlebt.
Haben Sie noch eine Erinnerung? Sie haben ein bisschen beschrieben, so die Bilder, die Sie noch im Kopf haben, aber haben Sie noch eine Erinnerung an die Atmosphäre in Königsberg, die ja ganz besonders gewesen sein muss, die Stadt Immanuel Kants? Haben Sie als kleines Kind noch irgendeine Vorstellung von dem Geistesleben, das ja sehr lebendig gewesen ist?
Ich erinnere mich an das Kant-Denkmal und an einen Besuch in der Universität, wo meine Mutter ja arbeitete. Und ich erinnere mich an viele Gespräche über Kant. Ein Buch für Kinder mit dem Titel Manuel machte mich mit diesem großen Denker vertraut. Das war allerdings schon in der Zeit, als ich lesen und schreiben konnte und dann im Württembergischen lebte. Das ist schon ein sehr starker Einfluss gewesen.
Sie haben erzählt, dass Ihre beiden Eltern Historiker waren. Welche Rolle hat dieser familiäre Hintergrund für die Karriere des Historikers Heinrich August Winkler gespielt? Hat dieser familiäre Hintergrund dafür gesorgt, dass Ihnen Türen offen standen, die vielleicht anderen nicht offen standen?
Das ist völlig richtig. Ich hatte das ungeheure Glück, im September 1956, im Jahr von meinem Abitur, in Ulm den Historikertag mitzuerleben. Und da meine Mutter die meisten Historiker, oder sehr viele jedenfalls, kannte, vor allem die, die in Königsberg gelehrt hatten und die auch in Ulm zugegen waren, konnte ich zum Beispiel mit Hans Rothfeld sprechen, dem Doktorvater meines Vaters, der später mein Doktorvater werden sollte, aber auch mit anderen Historikern wie Werner Conze und Theodor Schieder, die auch aus Königsberg kamen, und vielen anderen. Und das hat eine erhebliche Rolle gespielt bei meiner Entscheidung, mich für das Fach Geschichte zu immatrikulieren. Ich hatte bis dahin mit dem Gedanken gespielt, Jurist zu werden. Und dann habe ich nach einem Gespräch mit Hans Rothfels mich entschieden, neueste Geschichte oder überhaupt das Fach Geschichte zu kombinieren mit dem Studium des öffentlichen Rechts und einigen anderen Fächern an der philosophischen Fakultät wie Politologie, Philosophie. Das war damals eher ungewöhnlich, aber Rothfels hat mich ermutigt, diesen Weg einzuschlagen. Insofern standen mir in der Tat viele Türen offen.
Sie haben das gerade so en passant erwähnt, dass der Doktorvater Ihres Vaters auch Ihr Doktorvater war. Hatte das für Sie eine Bewandtnis? Hatte das eine besondere Bedeutung? Vielleicht ein Stück sentimentaler Bedeutung?
Ja, sicherlich auch das. Vor allem, es war so ein Denkansatz, der mir imponierte. Hans Rothfels als Jude hatte schon 1934 seine Professur verloren. Er wurde zwangsemeritiert, lebte dann noch bis 1939 in Deutschland und konnte dann durch Vermittlung eines der späteren Widerstandskämpfer im Auswärtigen Amt, Adam von Trotzusolz, nach England ausreisen im August 1939. Das war auch buchstäblich im allerletzten Augenblick. Er wurde dann dort zunächst interniert in England nach Kriegsbeginn, erhielt dann bald aber einen ersten Ruf an die Universität Chicago und Anfang der 50er Jahre entschied er sich nach mehreren Besuchen in Deutschland, eine Professur in Tübingen anzunehmen. Und so wurde ich quasi in seinen Schülerkreis aufgenommen. Kurz und gut, das war ein geistiges Ambiente, das das Einleben in das Fach Geschichte sehr erleichtert hat. Das alles kannte man auch als die Krönung der sozialdemokratischen oder sozialliberalen Ostpolitik bezeichnen. Diese Kinder der Ostpolitik wurden aber im Stich gelassen.
Politische Überzeugungen und Konflikte.
Ich würde gerne das zweite Kapitel mit Ihnen eröffnen. Das habe ich mal überschrieben mit der Schlagzeile Karriere, um keinen Diskurs verlegen. Der Publizist Hermann Rudolph hat Ihnen attestiert Ehrgeiz und ein streitbares Temperament. Wahrscheinlich musste beides zusammenkommen, um in Ihrer Antrittsvorlesung 1973 in Freiburg die Marx'sche Revolutionstheorie zu zerpflücken. War das so? Ein Stich ins Wespennest wahrscheinlich in den Jahren nach 68 und der Studentenbewegung.
Ich bin nach Abschluss des Studiums in Tübingen an die Freie Universität gegangen, Anfang 1964, und zwar an das Otto-Suhr-Institut für politische Wissenschaft. Da gab es aber auch einen Lehrstuhl für historische Grundlagen der Politik und einen für Geschichte der politischen Theorien. Da war ich angesiedelt. Und ich erlebte natürlich diese ganze Umbruchszeit hautnah mit. Ich war 1967, 68 das erste Mal ein German Kennedy Memorial Fellow an der Harvard-Universität, kriegte also das Jahr 1968 quasi in doppelter Ausfertigung mit in der amerikanischen, wo es sehr stark um den Vietnamkrieg ging. Aber in Berlin dann ganz ähnlich, und vor allem wurde ich in meiner Abwesenheit noch als Assistentenvertreter in die Institutsleitung des Otto-Suhr-Instituts gewählt und habe da auch die Schattenseiten der studentischen Rebellion miterlebt, den Zerfall des Prüfungswesens, Leistungsanforderungen wurden derartig herabgesetzt, dass es für uns kaum eine andere Alternative gab, als in den Streik zu treten. Vor allem aber ging es darum, sich intellektuell mit der damaligen Neuen Linken auseinanderzusetzen. Und einen ersten Anfang in dieser Richtung habe ich gemacht mit meinem Versuch, die Marx'sche Theorie der Revolution zu widerlegen. Das heißt, genauer gesagt, die Analogie, die Marx und Engels zwischen der bürgerlichen und der proletarischen Revolution herstellen wollten. Ein Fehlschluss, wie ich zu beweisen versucht habe. Die Wellen schlugen damals hoch. In einer von mir angeregten anschließenden Diskussion hat die Freiburger Linke dann versucht, meine Thesen zu widerlegen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass das gelungen ist. Ich habe dann aus dieser Antrittsvorlesung und zwei weiteren Beiträgen zur Kritik von Marx und von marxistischen Theorien über den Faschismus ein kleines Buch zu machen, Revolution, Staat, Faschismus, das 1978 erschien und das sozusagen die Summe meiner Auseinandersetzung mit Marx, Engels und den Folgen darstellt.
Ist denn der Eindruck falsch, dass Sie eigentlich ein Konservativer sind, Herr Professor Winkler?
Da ist einiges dran. Rothfels, von dem ich mich ja dann auch zu emanzipieren versucht habe, der meinte sogar, dass Historiker geborene Konservative sei. Selbst daran ist vielleicht ein Körnchen Wahrheit.
Jedenfalls, aber Sie waren Mitglied der CDU als junger Mann.
Ich war als Schüler 1954 der CDU beigetreten, aber 1961 ausgetreten aus Protest gegen die Hetze, gegen den unehelich geborenen Immigranten Willy Brandt. Das fand ich so unerträglich, dass ich bei der Bundestagswahl 1961 beide Stimmen der SPD gab und im Mai 1962 Mitglied der SPD wurde. Und Willy Brandt war für mich dann auch in meiner Berliner Zeit durchaus ein Bezugspunkt. Ich würde fast sagen, ein Idol. Er war eine ungeheuer imponierende Gestalt, gerade auch was die Anfänge seiner Ostpolitik anging.
Und Sie sind bis heute SPD-Mitglied geblieben?
Ich bin Mitglied der SPD geblieben, bei vielen kritischen Auseinandersetzungen.
Über die ich gerne sprechen würde.
SPD, aber das ist ein weites Feld.
Sie haben ja immer wieder mit Ihrer Partei gehadert. Da gab es zum Beispiel diesen Brief mit Kollegen 1983, ich glaube an Willy Brandt und Jochen Vogel. Da ging es um den NATO-Doppelbeschluss und die Nachrüstung. Da haben Sie Partei für Helmut Schmidt ergriffen.
Das ist richtig.
Und die Parteiführung gegen den Stachel gelöckt.
Die waren nicht amüsiert darüber und der damalige Generalsekretär Peter Glotz widmete uns einen Artikel in der Zeitschrift Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte unter dem schönen Titel Das Flügelchen Antikommunismus aus Identitätsangst.
Das ist ja fast nicht polemisch.
Es gab auch kräftigere Formen von Polemik. Ich erinnere mich an eine Debatte, die ich mit Peter Glotz Mitte der 80er Jahre hatte, noch während der Zeit, in der das Kriegsrecht in Polen galt. Das heißt, es war die Phase der Unterdrückung der ersten unabhängigen Gewerkschaft in einem Ostblockland, der Solidarność. Und ich hatte große Sympathien für Solidarność. Ich war befreundet mit Bronisław Geremek, dem späteren polnischen Außenminister, damals einem Professor für mittelalterliche Geschichte an der Akademie der Wissenschaften in Warschau. Ich wurde also zum Fürsprecher von Solidarność in Deutschland, habe auch einige Artikel dazu geschrieben und bei einer Diskussion, zu der die Freiburger Jungsozialisten Mitte der 80er Jahre einluden, es war ein Streitgespräch zwischen Peter Glotz und mir, da argumentierte Peter Glotz so patriarchalisch, bevormundend über die Bürgerrechtsbewegungen im Ostblock, dass ich ihm entgegenhielt, Peter, du klingst wie Metternich, worauf ich die Antwort erhielt, was hast du gegen Metternich?
Sie haben es ja auch erst jüngst wieder nicht bleiben lassen können, die SPD-Führung zu kritisieren. Es gibt da einen Brief dieser Tage, der in der Parteizentrale wie ein Brandsatz gewirkt haben muss. Sie gehen mit der Haltung der SPD zum Krieg in der Ukraine hart ins Gericht. Warum geht es da?
Die Auseinandersetzung mit der sozialdemokratischen Ostpolitik, die betreibe ich eigentlich seit Jahrzehnten. Es geht darum, dass es zwei Phasen der Ostpolitik gibt. Einmal die von Willy Brandt und Egon Bahr eingeleitete Öffnung nach Osten, beginnend mit einem ersten Experiment in dieser Richtung, dem Berliner Passierscheinabkommen der frühen 60er Jahre, und dann weiterverfolgt, wenn auch nicht sehr erfolgreich, in der Großen Koalition der Jahre 1966 bis 69 und dann eben mit großem Erfolg im Rahmen der sozialliberalen Koalition seit 1969. Und in dieser ersten Phase konnte man davon ausgehen, und Willy Brandt und Egon Bahr und alle wichtigen deutschen Politiker gingen auch davon aus, dass die Sowjetunion zu diesem Zeitpunkt ein starkes Interesse daran hatte, ihren europäischen Besitzstand zu wahren. Man könnte sagen, insoweit war die Sowjetunion in Europa zu einer Status-Quo-Macht geworden, mit der man auf Grundlage bestimmter Vereinbarungen sich arrangieren konnte, wenn man denn neben der Öffnung nach Osten festhielt an der Westbindung und an der militärischen Untermauerung des Prinzips Abschreckung. Das alles geschah und verstand sich von selbst für Willy Brandt, und das wird heute oft vergessen. Es gab aber auch eine zweite Phase in der sozialdemokratischen Ostpolitik in den 80er Jahren. Die SPD war ja seit Herbst 1982 wieder in der Opposition, und da suchte sie auf dem Wege einer Art Nebenaußenpolitik Sicherheitsabkommen, Sicherheitspartnerschaften mit den Partei- und Staatsführungen der Ostblockstaaten zu schließen, was in manchen Fällen auch gelang, und vor allem in Polen.
Bei der, das ist der Vorwurf, dass die SPD-Führung sich mit den Spitzen der kommunistischen Parteien arrangiert hat, aber nicht um die Menschen gekümmert hat.
Darauf läuft es dann im Wesentlichen hinaus. Es war so, dass die Vereinbarungen mit den Staats- und Parteiführungen absoluten Vorrang hatten vor Kontakten mit Bürgerrechtsbewegungen, die ja in gewisser Weise Kinder der sozialdemokratischen Ostpolitik waren. Sie konnten sich auf die von der SPD wesentlich mitermöglichte Charta von Helsinki, die Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, berufen. Das alles kannte man auch als die Krönung der sozialdemokratischen oder sozialliberalen Ostpolitik in der Zeit der sozialliberalen Koalition bezeichnen. Diese Kinder der Ostpolitik wurden aber im Stich gelassen. Später hat man diesen Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Phase der Ostpolitik nicht mehr wahrhaben wollen. Egon Bahr, der eine zunehmend nationalistische Politik verfocht, ist geradezu zu einem Säulenheiligen dieser sozialdemokratischen Ostpolitik geworden. Und das ist im Grunde eine Art von Geschichtsklitterung. Und deswegen habe ich immer wieder dieser Neigung des Schönredens und Harmonisierens widersprochen, denn auf sie berufen sich alle, die nicht wahrhaben wollen, dass Putins Russland sich fundamental von der Status-Quo-Politik eines Brezhnev unterscheidet.
Warum haben Sie just zu diesem Zeitpunkt diesen Brief an die SPD-Führung geschrieben?
Kollegen hatten diesen Anstoß gegeben, und da ich inhaltlich damit übereinstimmte, habe ich ihn mit unterzeichnet. Putin ist ein radikaler Revisionist. Er ist zugleich ein klassischer Imperialist, und dem nicht zu widersprechen, scheint mir geradezu eine Art von Wirklichkeitsverdrängung zu sein.
Das heißt, die SPD-Führung sieht das nicht? Ich meine, es ist die Rede von widersprüchlichen, mitunter falschen Entscheidungen in diesem Brief. Es ist die Rede von gefährlicher Realitätsverweigerung. Das ist starker Tobak.
Der Parteivorsitzende Klingbeil bemüht sich um eine kritische Aufarbeitung der sozialdemokratischen Fehlentscheidungen in Sachen Ostpolitik. Aber ich habe den Eindruck, dass bisher diese Selbstkritik auf halber Strecke stecken geblieben ist. Die grundsätzliche Frage, wie halten wir es mit der Tradition eines Egon Bahr, der immer mehr sich zu einem Nationalisten entwickelt hat, diese Frage wird nicht aufgegriffen, diese kritische Aufarbeitung findet nicht statt. Dabei ist es allgemein bekannt, dass Egon Bahr sich zuletzt auch nicht gescheut hat, der jungen Freiheit Interviews zu geben und sich auf manche Weise so eindeutig etatistisch, nationalistisch zu äußern, dass Sozialdemokraten zutiefst irritiert sein müssten.
War oder ist dieser Brief auch zu lesen als eine Protestnote gegen die Äußerung des Fraktionsvorsitzenden der SPD im Deutschen Bundestag, Rolf Mützenich, wonach der Konflikt in der Ukraine eingefroren werden könnte?
Ich schätze Rolf Mützenich persönlich sehr und habe mit ihm viele intensive Gespräche geführt. Er handelt aus tiefster Überzeugung und irrt zugleich fundamental. Und das offen auszusprechen, ist in dieser Situation notwendig.
Der tiefere Grund des Konfliktes mit der Führung Ihrer Partei ist die Aussage, die Ukrainer müsse konsequenter unterstützt werden. Warum, Herr Professor Winkler? Weil es nicht nur um die Ukraine geht, sondern auch um uns? Oder was ist die Begründung?
Damit haben Sie die Frage faktisch beantwortet. Ja, Nostra res agitur, es geht um unsere Sache, denn die Ukraine verteidigt mit ihrer Unabhängigkeit, ihrer Freiheit, ihrer Selbstständigkeit zugleich die Grundideen des transatlantischen Westens und würde sich Putin in der Ukraine durchsetzen, wäre das nicht sein letzter Schritt in Expansion. Dazu ist seine Ideologie viel zu offenkundig. Seine Handlungsmotive sind klar. Er zielt auf die größtmögliche Wiederherstellung nicht nur des Territoriums der Sowjetunion, sondern auch des Einflussbereichs der Sowjetunion. Und würde der Westen nicht widerstehen, würde er Putin geradezu ermutigen, weiterzumachen. Und deswegen sind die Anstrengungen des Atlantischen Bündnisses um Festigung ihres Zusammenhalts in gerade auch in Ostmitteleuropa so wichtig. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Europäer das tun, was sie nur irgend leisten können. Denn ob sie sich à la longue auf die Vereinigten Staaten verlassen können, ist ja durchaus fraglich.
Sie ordnen die Ukraine damit ganz klar dem Westen zu. Wodurch ist dieser Westen gekennzeichnet? Was macht die Ukraine zum Vorposten des Westens?
Das war übrigens nicht immer so. In den Jahren nach 1990 ließ die Ukraine sehr viel von dem vermissen, was eine westliche Demokratie ausmacht. Und das ist noch milde umschrieben. Und auch heute noch gibt es Relikte einer durchaus nicht westlichen Vergangenheit, wozu ich auch die massive Korruption und die Defizite der Rechtsstaatlichkeit rechne.
Aber was ist heute anders?
Aber in den letzten Jahren hat sich die Ukraine in Richtung einer westlichen Demokratie entwickelt.
Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit dem Historiker Heinrich August Winkler.
Wir hätten sehr viel früher darauf hinweisen müssen, dass die Bindung an das Völkerrecht und die unveräußerlichen Menschenrechte selbstverständlich auch für Israel gilt.
Der lange Blick zurück und seine Bedeutung für die Gegenwart.
Ich möchte auf den Begriff des Westens hinaus und was den Westen eigentlich ausmacht, denn das ist ja, ich sag mal, der Kern Ihres Schaffens, diese insgesamt 6 Bände, der lange Weg in den Westen und die Geschichte des Westens. Wodurch ist dieser Westen Ihrer Ansicht nach determiniert? Denn es gab ja
durchaus Widerspruch. Es gab viele, die gesagt haben, den Westen in dieser Form gibt es ja eigentlich gar nicht. Er ist geografisch nicht zu fassen, er ist institutionell auch nicht so richtig zu fassen. Der Westen ist kein politischer Akteur. Sie sagen, der Westen ist ein normatives Projekt. Was meinen Sie damit?
Der Westen ist nicht nur ein Produkt des Kalten Krieges, wie man gelegentlich lesen kann. Die Auseinanderentwicklung der Westkirche und der Ostkirche steht am Beginn. Das heißt, wir müssen bis ins Mittelalter zurück oder noch früher, um zu erklären, warum in einem Teil Europas im Mittelalter eine Ausdifferenzierung von geistlicher und weltlicher Gewalt stattgefunden hat, eine Urform der Gewaltenteilung sozusagen, gefolgt von einer allmählichen Trennung zwischen fürstlicher und ständischer Gewalt. Und man kann in den Atlantischen Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts, der Amerikanischen Revolution von 1776 und der Französischen Revolution von 1789 Ereignisse sehen, in denen die politischen Konsequenzen der Aufklärung gezogen werden in Form der unveräußerlichen Menschenrechte, der Herrschaft des Rechts, der Gewaltenteilung, der Volkssouveränität, der repräsentativen Demokratie. Das ist das normative Projekt des Westens, das im Westen selber durchzusetzen allerdings Jahrhunderte gefordert hat. Die Geschichte des Westens lässt sich in drei Formen erklären. Erstens ist es ein Kampf um die Aneignung oder Verwerfung dieser Werte. Zweitens ist es eine Geschichte pausenloser, fulminanter, brutaler Verstöße gegen die eigenen Werte, Stichworte Sklaverei und Sklavenhandel. Einige der Unterzeichner der frühen Menschenrechtserklärungen waren Sklavenbesitzer.
Oder der Holocaust.
Wenn man den Fall Deutschland und einige europäische Länder hinzunimmt, muss man in der Tat dann auch noch die Faschismen und den Nationalsozialismus und den Holocaust dazu rechnen. Aber für den Westen insgesamt gilt, es gibt eben neben dieser Geschichte der brutalen Verstöße gegen die eigenen Werte, auch eine Geschichte von Lernprozessen, von Selbstkorrektur und Selbstkritik. Und wenn es irgendetwas gibt, worauf der Westen stolz sein kann, dann ist es, glaube ich, seine Lernfähigkeit.
Das hat Sie ja auch Ihr ganzes Historikerleben beschäftigt. Die Frage, wie konnte diese Katastrophe des Dritten Reiches passieren? Sie nehmen das auch als Teil des deutschen Sonderweges. Sie haben es gerade angesprochen. Bis 1945 hat sich Deutschland gegen alles gestellt, was den Westen und seine Werte definiert. Warum hat sich ausgerechnet Deutschland so lange gegen diese universellen Werte der Aufklärung gesperrt und gewehrt und verweigert?
Deutschland hat nie eine Revolution nach der Art der französischen erlebt. Das lag zum Teil daran, dass Deutschland die Phase des aufgeklärten Absolutismus erlebt hat, die es in Frankreich nicht gab. Und diese besondere Erfahrung des aufgeklärten Absolutismus, den es auch in einigen anderen europäischen Ländern gab, die hat die deutsche Intelligenz davon überzeugt, dass sie mit einer Revolution von oben besser fahren würde als mit einer Revolution von unten. Aber die deutschen Eliten haben ganz vorwiegend sich der Idee unveräußerlicher Menschenrechte versagt, nicht der Idee von Bürgerrechten. Die hatte man im 19. Jahrhundert durchaus verwirklicht. Aber das Prinzip der Volkssouveränität wurde genauso verworfen wie das der repräsentativen Demokratie. An diesen Vorbelastungen ist in letzter Instanz auch die erste deutsche Demokratie, die Republik von Weimar, gescheitert. Und dass hier die radikalste Oppositionsbewegung gegen die liberale Demokratie in Gestalt des Nationalsozialismus triumphieren konnte, das ist nicht ausschließlich aus der Weltwirtschaftskrise heraus zu erklären, sondern aus der Fremdheit gegenüber der westlichen Demokratie, die in Weimar denunziert werden konnte als die Staatsform der Sieger, als ein undeutsches System.
Die Schatten des Holocaust sind lang, Herr Professor Winkler. Nach dem
schrecklichen Massaker der Hamas am 7. Oktober an Israelis gibt es hier eine neue Welle des Antisemitismus. Hat sie die Tatsache des Wiederauflebens erreicht als ein Schockerlebnis und als ein Beleg dafür, dass die NS-Zeit eben noch nicht aufgearbeitet ist?
Es hat sehr lange gedauert, bis der Holocaust in der alten Bundesrepublik infolge vor allem auch der Auschwitz-Prozess, aber auch des Eichmann-Prozesses als die Zentraltatsache der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts anerkannt wurde. In der DDR war es so, dass in Geschichtsbüchern selten von der Vernichtung von Juden die Rede war, sondern es waren meistens Staatsbürger Polens, Rumäniens und anderer Staaten, die da umgebracht wurden. Das lag an dem Antizionismus, der eben auch zur politischen Ideologie und zur Praxis der Ostblockstaaten gehörte. Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass die Spaltung Deutschlands in zwei politische Kulturen nach 1945 bis heute nachwirkt. Es war ja auch ein unglaubliches Glück, dass in den westlichen Besatzungszonen nach 1945 die deutschen Lernprozesse, der Versuch des Parlamentarischen Rats aus Weimar zu lernen, positive Schlussfolgerungen für den Aufbau einer funktionsfähigen, widerstandsbereiten Demokratie zu schaffen, dass diese Versuche nur in einem Teil Deutschlands stattfinden konnten, ist die andere Seite dieses Glücksfalls, es mit demokratischen Besatzungsmächten zu tun zu haben. Das war im Osten anders. Und es ist ein Versäumnis des Westens, dass in den Jahren nach der Wiedervereinigung die politische Bildungsarbeit in den neuen Bundesländern nicht den Platz eingenommen hat, den sie verdient hätte.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf den 7. Oktober in Israel und dem, was folgte. Ein grausamer Krieg in Gaza. Die deutsche Bundesregierung, die deutsche Außenpolitik hat sich festgelegt auf eine unbedingte Solidarität, hat das Wort von Angela Merkel aufgegriffen. Die Sicherheit Israels ist Teil der deutschen Staatsräson. Olaf Scholz hat daraus gemacht, die Sicherheit Israels ist Staatsräson. Ist dieser Begriff für einen Historiker problematisch? Ist diese Haltung für Professor Winkler fragwürdig?
Das Stichwort israelische Sicherheit, ein Gebot der deutschen Staatsräson, das wirft in der Tat ein paar Probleme auf die als erster der damalige Bundespräsident Joachim Gauck 2012 in Israel hingewiesen hat. Haben wir da ein Versprechen abgegeben, das wir möglicherweise nicht würden einhalten können? Das für uns in Anbetracht des deutschen Menschheitsverbrechens, der Ermordung der europäischen Juden, das Existenzrecht Israel außer Frage stehen muss, das sollte sich für alle von selbst verstehen. Der Begriff Sicherheit ruft aber den Einwand hervor, dass nicht jede Definition, die eine israelische Regierung dem Begriff Sicherheit für Israel gibt, von uns unterschrieben werden kann, das steht auf einem anderen Blatt. Und die Regierung Netanyahu hat in der Tat eine Politik fortgesetzt und radikalisiert, die völkerrechtswidrig war. Völkerrechtswidrig war von Anfang an die israelische Siedlungspolitik auf der Westbank. Und es ist sehr spät geworden mit der deutschen Akzentuierung dieses grundlegenden Defizits der israelischen Politik. Es geschieht heute sehr viel deutlicher als in der Vergangenheit. Aber wir hätten sehr viel früher darauf hinweisen müssen, dass die Bindung an das Völkerrecht und die unveräußerlichen Menschenrechte selbstverständlich auch für Israel gilt und dass wir so gesehen eine Solidaritätspflicht auch mit den Palästinensern haben. Und innerhalb der Europäischen Union wird es eine Art von Coalition of the Willing, eine Koalition der Willigen geben müssen, die alles tut, um ihre Verteidigungsanstrengungen so optimal zu gestalten, dass wir auch einen gewissen Abschreckungsfaktor ausüben.
Alte und neue Bündnisse.
Herr Professor Winkler, wir leben in einer Zeit der Zeitenwende, wie das der Bundeskanzler gesagt hat. Wir haben zwei Kriege in der Ukraine, in Gaza. Wir haben multiple Krisen, islamischen Terrorismus, Antisemitismus, Extremismus von rechts und links. Wir haben Nationalismus, wo immer man hinguckt. Was bedeutet die Kumulation all dieser Symptome? Sie haben irgendwann mal geschrieben, das Ende der Sicherheit. Ist das so?
Die größte Bedrohung des Westens geht vom Westen selbst aus. Die Unempfänglichkeit für das, was für frühere Generationen sich von selbst verstand, das ist eines der bedrohlichsten Phänomene, nicht nur in Staaten, die relativ spät mit der politischen Kultur des Westens in Berührung gekommen sind, sondern vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika. Diese tiefe Spaltung der Gesellschaft, die Abkehr eines großen Teils der Gesellschaft von den Gründungswerten der Vereinigten Staaten, den Idealen von 1776, das alles ist ein Vorgang, der für die im Kalten Krieg aufgewachsenen Deutschen milde gesagt ungeheuer gewöhnungsbedürftig ist. Das heißt, wir dürfen uns daran im Grunde nicht gewöhnen. Wir müssen die Herausforderung aber klar sehen. Umso mehr Verantwortung lastet auf Europa. Und die Europäische Union befindet sich selbst in einer tiefen Krise. Kann sie sich mit einem guten Gewissen eigentlich noch als Wertegemeinschaft bezeichnen, wenn einige Staaten, Gott sei Dank heute nicht mehr Polen wohl, aber Ungarn und neuerdings auch die Slowakei und andere, immer wieder grundlegende Werte der Rechtsstaatlichkeit außer Kraft setzen, indem sie die Unabhängigkeit der Justiz nicht nur antasten, sondern ziemlich weitgehend beseitigen? Meine Antwort ist nein. Und diese Herausforderung, die Wertegemeinschaft erst einmal wiederherzustellen, bedeutet, dass gegenüber solchen Ländern ein sehr viel energischerer Kurs betrieben werden müsste, als der, der in der Vergangenheit praktiziert worden ist.
Was, Herr Professor Winkler, würde passieren, wenn Donald Trump eine zweite Amtszeit als dann der 47. Präsident der Vereinigten Staaten erhält?
Selbst wenn die Vereinigten Staaten nicht aus der NATO austreten, was ich nicht glaube, de facto würde eine zweite Präsidentschaft von Donald Trump bedeuten, dass sich die europäischen NATO-Mitglieder nicht mehr darauf verlassen können, dass für die USA noch Artikel 5 der NATO-Satzung des NATO-Statuts gilt.
Der Beistandspakt.
Die Beistandsverpflichtung für den Fall einer Aggression von außen. Und das heißt, dass sich die demokratischen Mitglieder der NATO, oder ich sollte besser sagen, vor allem die liberalen Demokratien innerhalb der NATO, notfalls auch ohne den Beistand der USA bereit sein müssen, dieses Bündnis, so gut es nur irgend geht, aufrechtzuerhalten.
Zerbricht der Westen, Herr Professor Winkler?
Zumindest wäre das ein neuer Westen, der dann entstünde. Es gibt ja westliche Demokratien, an deren Festhalten an den ursprünglichen Werten nicht ernsthaft gezweifelt werden kann, wie zum Beispiel Australien und Neuseeland. Die Zusammenarbeit aller westlichen Demokratien, auch derer, die Demokratie erst spät gelernt haben, aber sich heute mit Recht als Demokratien verstehen, Japan und andere Staaten, die werden alle sehr viel enger kooperieren müssen. Und innerhalb der Europäischen Union wird es eine Art von Coalition of the Willing, eine Koalition der Willigen geben müssen, die alles tut, um ihre Verteidigungsanstrengungen so optimal zu gestalten, dass wir auch in dieser reduzierten Zusammensetzung einen gewissen Abschreckungsfaktor ausüben. Das heißt, die kontinentaleuropäischen Länder, die mit Ausnahme Frankreichs keine Atommächte sind,
werden sich vor allem auf das Gebiet einer hochmodernen konventionellen Rüstung begeben müssen und die beiden verbleibenden atomar bewaffneten NATO-Mitglieder Großbritannien und Frankreich in ihrem Tätigkeits- und Verantwortungsbereich so optimal wie möglich zu unterstützen. Alles andere halte ich für Utopien.
Sie haben die Labilität Europas angesprochen. Das bringt mich zu der Frage der vielfältigen Beitrittsversprechen zur Europäischen Union, die dieser Krieg gegen die Ukraine ja auch mit sich gebracht hat. Beitrittsversprechen an die Adresse der Ukraine, Moldaus, Georgiens, ja, der westliche Balkan. Abgesehen einmal von der Frage der Beitrittsfähigkeit, ob die Kriterien erfüllen, stellt sich doch die Frage, ist die Europäische Union erweiterungsfähig?
In ihrem derzeitigen Zustand nein. Es war ein großer Fehler vieler Beitrittsverhandlungen, nicht nur der mit der Türkei, die ja gescheitert sind, sondern auch der mit Rumänien und Bulgarien, dass sie rein technokratisch geführt wurden. Die Widerstände, die sich daraus ergaben, dass die politischen Kulturen der Beitrittskandidaten keineswegs westlichen Kriterien entsprachen, dieses Bewusstsein hat gefehlt und daraus muss man lernen. Was würde ein Beitritt Serbiens, des heutigen Serbiens unter Präsident Vučić zur Europäischen Union bedeuten? Dass Putin mit am Tisch säße, das kann doch nicht ernsthaft als ein Fortschritt angesehen werden. Ich wundere mich manchmal über die optimistische Rhetorik, die man da aus Berlin und aus Brüssel hört. Mehr Realismus wäre angezeigt. Im Zweifelsfall werden immer nur diejenigen kooperieren können, die sich in den grundlegenden normativen Fragen einig sind. Und im Zweifelsfall muss das dann, wenn es nicht innerhalb der EU möglich ist, im Rahmen einer intergouvernementalen Zusammenarbeit zwischen denen geschehen, die zu einer übereinstimmenden Außen- und Sicherheitspolitik fähig sind. Und das werden vermutlich nicht alle Mitglieder der Europäischen Union sein.
The historian is a backward-looking animal, habe ich mal in einer amerikanischen Fabel gelesen, wo bestimmte Berufe mit bestimmten Tieren in Verbindung gebracht wurden.
Der Historiker als politischer Mensch.
Professor Heinrich August Winkler, einer der bekanntesten Stimmen, einer der markantesten Stimmen der deutschen Geschichtswissenschaft. Man hat sie auch den Doyen der Zunft der Historiker genannt. Sie sind immer ein politischer Historiker gewesen, Herr Professor Winkler. Jemand hat mal gesagt, Sie seien der Leitartikler unter den Historikern. Was hat Ihnen den Mut, die Standfestigkeit, die Sicherheit gegeben, auch immer bis hinein in die Tagesaktualität zu kommentieren?
Das sind, glaube ich, ganz frühe Prägungen. Mein politisches Interesse ist schlagartig gewachsen in den 50er Jahren, als ich die ersten Übertragungen aus dem Bundestag hörte, wo es um die Wiederbewaffnung Deutschlands ging. Ein Klassenkamerad hatte mich darauf aufmerksam gemacht und ich wurde dann unmittelbar danach Mitglied des politischen Seminars der Ulmer Jugend, eines Schülerarbeitskreises. Wir haben mit Politikern diskutiert, mit Abgeordneten, Ministern aller Parteien und in Harvard habe ich gelernt, was für eine enorme intellektuelle Herausforderung es war, wenn Wissenschaftler mit Politikern, mit Mitgliedern der Thinktanks diskutierten und diesen Standortvorteil für die Humboldt-Universität zu nutzen, das war für mich eine Absicht, die ich von vornherein hatte und das ist wunderbar gelungen. Ich habe also etwa in einem Seminar zur Geschichte der Wiedervereinigung mit den meisten der damaligen Akteure arbeiten können, die in die Lehrveranstaltungen kamen und Rede und Antwort standen. Also dieser Dialog mit der Politik, der ist natürlich an einer Hauptstadtuniversität leichter als weit weg vom Schuss.
Auch in Ihren Büchern haben Sie sich ja immer näher an unmittelbare Ereignisgeschichte herangeschrieben. Wie groß ist die Gefahr, dabei den, so ich sag mal, sicheren wissenschaftlichen Grund zu verlieren und den Anspruch der wissenschaftlichen Überprüfbarkeit aufzugeben?
Man muss immer sich klar machen, wo hört das wissenschaftliche Urteil auf und wo beginnt die Spekulation. Und deswegen ist es ein Gebot der intellektuellen Redlichkeit, schon in der Einleitung zu einem Buch deutlich zu machen, dass die eigenen Denkvoraussetzungen mit zur Diskussion stehen. Man sollte sie so klar wie möglich darlegen. Und dann ist auch logisch, dass man nicht zu denselben Schlussfolgerungen wie der Autor gelangen muss, sondern zu anderen Folgerungen gelangen kann. Aber man muss so lange wie nur irgend möglich intersubjektiv nachvollziehbar argumentieren. Das, wie gesagt, erfordert, dass die Urteilsprämissen auf dem Tisch liegen. Ich orientiere mich da an einem Großmeister der deutschen Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert, Johann Gustav Droysen, der in seiner Historik die ethischen Horizonte der Zeit mit zu den Interpretationsimperativen der Geschichtswissenschaft gerechnet hat. Die sind mitzudenken, damit man nicht in flacher Wertfreiheit landet. Was waren die normativen Horizonte der jeweiligen Zeit? Das ist eine entscheidende Frage. Und eine Maxime, die ich einem Buch des Staatsrechtlers Hermann Heller, seiner Staatslehre, entnommen habe, eines deutschen Juristen, der, weil er Jude war, 1933 emigrieren musste und bald danach starb. Bei Hermann Heller habe ich das Wort gelesen: ohne letztlich praktische Forschungsabsicht kann es in der Staatslehre weder sinnvolle Antworten noch fruchtbare Fragen geben. Und ich denke, das lässt sich auf die Geschichtswissenschaft übertragen.
Am Ende landet man ja bei sowas wie der Geschichte der Zukunft. Wie wichtig ist es, in Szenarien zu denken, in Optionen, in Möglichkeiten?
Mit größter Vorsicht. Von Schlegel stammt ja das Wort, die Historiker seien rückwärts gekehrte Propheten. Also als Propheten sind wir so fehlbar wie nur irgendjemand sonst. Da haben wir als Historiker keinen besonderes Privileg. The historian is a backward-looking animal, habe ich mal in einer amerikanischen Fabel gelesen, wo bestimmte Berufe mit bestimmten Tieren in Verbindung gebracht wurden. Nein, man muss das mit größter Vorsicht machen, aber Entwicklungsmöglichkeiten herauszuarbeiten, das ist sicherlich eine heuristische Notwendigkeit. Es gilt immer wieder zu unterscheiden zwischen einer deterministischen Sicht der Geschichte, die von Anfang an verfehlt ist, und von Bedingungen der Möglichkeit bestimmter Entwicklungen. Hitler ist nicht zwangsläufig an die Macht gekommen. Seine sogenannte Machtergreifung, in Wirklichkeit eine Machtübertragung, war kein Betriebsunfall. Sie war aber auch alles andere als zwangsläufig. Sie war möglich geworden durch bestimmte Entwicklungen der Geschichte, aber sie hätte auch verhindert werden können, wenn die verantwortlichen Akteure verantwortlich gewesen wären.
Was macht Ihnen mit Blick auf die Zukunft Deutschlands, mit Blick auf die Zukunft Europas die größten Sorgen, Herr Professor Winkler?
Dass alle Lehren, die nach 1945 gezogen wurden aus der deutschen Geschichte und aus der Geschichte Europas im 20. Jahrhundert in Vergessenheit geraten könnten.
Freiheit und der Kampf um sie haben Sie einmal als Ihr Lebensthema bezeichnet. Ist das heute so wichtig wie schon lange, lange nicht mehr?
Ja.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses
Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Kössler.
In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Thilo Kössler im Gespräch mit dem Historiker Heinrich August Winkler. Die Redaktion hatte Johanna Herzing.